Liebe Geschwister, der Apostel Paulus sagt an einigen Stellen seiner Briefe, dass das Geheimnis der Gemeinde der Erstlinge aus Juden und Heiden in den vergangenen Generationen vor der Apostelzeit nicht ausdrücklich geoffenbart worden ist, auch nicht seinen Propheten. Das besagt aber nichts darüber, dass diese Gemeinde nicht vorgeschattet wäre, auch in den Schriften des Alten Bundes. So kennen Sie ja alle die Stelle aus 1. Korinther 10, wo es heißt, dass beispielsweise die Geschehnisse des Wüstenzuges Israels vorbildhaft geschehen sind für die Gemeinde des Leibes Christi. Und er zeigt dort in einer typologischen Weise den Felsen, der mitzog und der das Wasser des Geistes spendete, den Christus und das Manna, das Brot von dem Himmel, von dem sie lebten. Und so wollen wir heute Abend auch einmal etwas schauen, das vorgeschattet ist an zwei Personen, einmal an Elias, und dann an seinem Nachfolger Elisa. Elias ist ja prophetisch gesehen einer der beiden Zeugen der Endzeit, der mit Moses wiederkehren wird zum Zeugnis in Israel. So sagt es uns Offenbarung 11 und 12. Und dieses Zeugnis wird ja dazu führen, dass 144.000 Erstlinge aus Israel das Heil ergreifen. Gewaltige Dinge werden von diesen beiden Zeugen getan, auch gewaltige Taten, die den Taten des Elias und den Taten des Mose gleichen. Das ist die prophetische Bedeutung. Daneben aber gibt es noch eine symbolisch-typologische Bedeutung. Elia, der ja entrückt worden ist, ist ein Bild, ein Vorbild, ein Typus für die Entrückungsgemeinde. Elia hat den Beinamen der Tisbiter, und das heißt der Wiederkommende. Das gilt einmal prophetisch, weil er mit Moses wiederkehren wird in das Land Israel, um dort seinen endzeitlichen Dienst zu tun, der bereits im Propheten Sacharja geweissagt ist. Dort ist ja von den beiden Söhnen des Öls geredet, das heißt von den beiden Söhnen der Geisterfüllung. Aber Elias, der Tisbiter, der Wiederkommende, das gilt nun auch für die Gemeinde Jesu Christi, die zum Herrn entrückt wird, in einer unsichtbaren Weise, ohne dass die Welt es sehen wird, die aber dann mit dem Herrn sichtbarlich wiederkehren wird, denn er wird kommen mit allen seinen Heiligen, wenn seine Füße stehen werden auf dem Ölberg. Sacharja 14. Zunächst einmal kommt er zu seinen Heiligen und seine Heiligen werden zu ihm hin versammelt, wie wir gestern hören, durften die Toten in Christo und die letzte lebende Christengeneration ihm zur Begegnung in die Luft. Und dann kommt er, um sich sichtbarlich zu offenbaren mit seinen Heiligen. Wir dürfen auch in diesen Dingen das siebenfach geläuterte Gotteswort sehen. Und Gottes Wort hat eben nicht nur eine Bedeutung, etwa die Bedeutung der Erbaulichkeit, dass wir jedes Wort als für uns persönlich gesprochen hören dürfen, so wie es viele, viele Christen ausschließlich tun, sondern es hat daneben auch eine lehrhafte Bedeutung, eine historische Bedeutung, eine prophetische Bedeutung, eine symbolische Bedeutung. Gottes Wort ist siebenfach geläutert. Bruder Karl Geyer sprach hier gerne von dem siebenfachen Schriftsinn. Ich möchte zunächst einmal auf ein bedeutsames Ereignis im Leben Elias hinweisen, das auch Licht auf die Gemeinde der Erstlinge wirft, nämlich in jener Zeit, da es keinen Regen gab als Strafgericht Gottes über das götzendienerische Nordreich. In dieser Zeit lebte Elias zunächst einmal am Bache Krit, zu Deutsch Abbruch. Hier wird also eine Linie abgebrochen. So wie eine Linie abgebrochen ist mit der Verblendung Israels und mit dem Anlaufen der Gemeinde aus Juden und Heiden in der Gegenwart der Gemeinde der Erstlinge. Als aber auch dieser Bach ausgetrocknet ist, an dem er von den Raben ernährt worden ist, hat ihn Gott weitergesandt zu einer Witwe, zur Witwe von Zarbat in Sidon. Und wenn wir hier Witwe hören, dann werden alle, die das prophetische Wort kennen, sofort erinnert werden an die Typologie Israels, das einmal geschaut wird als die Braut, die sich Jehova erwählt hat in ihrer Jugendzeit, als er sie aus Ägypten herausführte, das dann zum Weibe Jehovas wurde, denn er ist der Adon, der Eheherr Israels, am schönsten vorgebildet im Psalm 45, im Hohen Lied, bis hin zur Offenbarung 12, dem Sonnenweib, oder Hosea 2, die Wiederherstellung dieses Weibes. Aber dieses Weib ist dann im Götzendienst, als es anderen Göttern und Mächten gedient hat, zur Hure geworden. Geistlicher Ehebruch. Und so meint es auch Jesus, wenn er, als er auf Erden war, davon spricht, dass seine Generation eine ehebrecherische Generation sei. Das soll nicht bedeuten, dass die damaligen Juden in einem solchen Maße Ehebruch getrieben haben, wie das heute in unserem Volk geschieht und in den europäischen und angelsächsischen Ländern, sondern das ist wieder ein Hinweis auf den Abfall von dem lebendigen Gott, der in einer heiligen Eifersucht um sein Weib Israel kämpft. Ich bin ein eifernder Gott, sagt er, ein eifersüchtiger Gott. Und der dafür sorgen wird nach Hosea 2, dass in der Endzeit dieses Volk ihm wieder anverlobt wird in Gerechtigkeit und in Gericht. Hernach aber dann auch in Treue und Barmherzigkeit und Wahrheit. Dann wird dieses Eheverhältnis wieder hergestellt, dass wir den alten Bund nennen, den alten Ehebund. Diese Braut wurde zum Weibe und zur Hure und dann im Gericht Gottes zur Witwe, zur scheinbar verlassenen Witwe, über der das Schweigen der Gerichte Gottes lag. Die Klagelieder beginnen ja mit dem Wort, wie ist so einsam und verödet die Witwe im Gericht. Lesen Sie das einmal nach. Nun wird Elias zu dieser Witwe gesandt. Sie lebt in Zarpat, zu Deutsch Schmelzhütte oder Läuterung. Schmelzhütte, das wissen Sie, was das ist. Dort wurde Eisenerz oder Kupfererz oder irgendein anderes Erz in der Glut des Feuers geschmolzen. Also ein Bild für eine Läuterung in den Feuern des Gerichtes. Und Sidon bedeutet zu Deutsch Jagd oder Fischfang. Wer würde hier nicht an das schrecklichste Gericht denken, dass die Witwe Israel betroffen hat an den Holocaust, in dem 6 Millionen Juden ermordet worden sind. Ich habe kürzlich noch von einem zionistischen Juden gelesen, der noch im Jahre 1938 nach Polen gereist ist, um die dortigen Juden zu ermahnen, sie mögen ausreisen nach Israel. Es käme ein schreckliches Verderben über sie durch diesen Hitler. Aber sie haben ihn nur verlacht. Ich möchte einmal zu dieser Bedeutung Jagd oder Fischfang Jeremia 16,16 lesen. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht Jehova, dass sie sie fischen, nämlich aus dem Meer der Völker. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, dass sie sie jagen von jedem Berge und von jedem Hügel und aus allen Felsenklüften. Zunächst werden die Fischer ausgesandt. Das waren die Zionisten, die darum warben, dass die Juden, die assimilierten Juden Europas, sich nicht mit dem Eisernen Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg schmückten, in der Überzeugung, weil sie ja so stolze Deutsche wären, würde ihnen überhaupt nichts geschehen. Da wurden sie gefischt und schließlich wurden sie gejagt, und das kennen wir alle, und das führte dann zur Gründung Israels. Ich möchte ganz gewiss an der großen Rätselfrage des Holocaust nichts herummachen, aber eine solche Bedeutung liegt auch darin, in Hashoah, wie es die Juden nennen, und das sagen uns heute selbst die gläubigen Rabbiner. Gott musste uns auf diese Weise herausholen. Wir wären nie aus den Nationen herausgegangen. Die Witwe, scheinbar verlassen im Gericht, in der Schmelzhütte der Läuterung, Zapat, in Sidon, Jagd oder Fischfang. Und sie hat einen Sohn, diese Witwe. Einen Sohn, einen männlichen Sohn, der dann schließlich von Elias aus dem Tode erweckt wird. Wer dächte hier nicht an den männlichen Sohn des endzeitlichen Sonnenweibes Israel, Offenbarung 12, der höchstwahrscheinlich deckungsgleich ist mit den 144.000 und der von dem endzeitlichen Propheten Elias vom Tode zum Leben gerufen wird, in das neue Leben der Wiedergeburt durch den Messias Jesus. Und nun möchte ich Ihnen einmal aus 1. Könige 17 über die Begegnung des Elias mit dieser Witwe etwas lesen, das Sie wahrscheinlich alle kennen. 1. Könige 17, 7 bis 16. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Lande. Da geschah das Wort Jehovas zu ihm, zu Elias, also, mache dich auf, gehe nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleibe da selbst. Siehe, ich habe da selbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat, und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe da selbst, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sprach, hole mir doch einen Bissen Brot in deiner Hand. Und sie sprach, so wahr Jehova dein Gott lebt, wenn ich einen Brotkuchen habe, außer einer Handvoll Mehl im Topfe und ein wenig Öl im Kruge. Und siehe, ich lese ein paar Holzstücke und will hineingehen und es mir und meinem Sohne bereiten, dass wir es essen und dann sterben. Das ist also der letzte kümmerliche Rest an Brot und Öl. Und Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, gehe hinein, tue nach deinem Worte, doch bereite mir zuerst einen kleinen Brotkuchen davon und bringe ihn mir heraus. Das war eine Glaubensprobe, dem Elias zuerst, diesem fremden Mann, der dieses von ihr fordert, und dir und deinem Sohne bereite danach. Denn so spricht Jehova, der Gott Israels, das Mehl im Topfe soll nicht ausgehen und das Öl im Kruge nicht abnehmen, bis auf den Tag, da Jehova Regen geben wird auf den Erdboden. Und sie ging hin und tat nach dem Worte Elias, und sie aß, er und sie und ihre Familie, viele Tage. Das Mehl im Topfe ging nicht aus, und das Öl im Kruge nahm nicht ab, nach dem Worte Jehovas, das er durch Elias geredet hatte. Da haben wir nun den kümmerlichen Rest der Gabe der Witwe Israels, das preisgegeben und dahingegeben ist ins Gericht. Ein kümmerlicher Rest von dem Öl des Geistes und von dem Brot des Wortes, von dem der Gottesmensch leben muss. Aber diesen kümmerlichen Rest gibt die Witwe weiter an Elias. Und wir dürfen es jetzt so sehen, typologisch, prophetisch, symbolisch, an die Gemeinde der Erstlinge. Und da werden wir alle erinnert an jenes Gleichnis des Apostels Paulus, dass wir die Wildlinge von dem wilden Ölbaum, aus diesem wilden Ölbaum ausgebrochen worden sind und eingepflanzt worden sind in den edlen Ölbaum Israels und der Heiligen Israels, der gespeist wird aus seiner Wurzel, dem Messias, und der durch die Zeiten hindurch gewachsen ist, damit wir durch dieses eingepfropft werden, der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig würden. Da werden Sie sagen, was ist das? Ein kümmerlicher Rest? Und doch hat Gott diesen kümmerlichen Rest Israels, das dahingegeben war als Witwe in Gericht, gemehrt, unendlich gemehrt für die Gemeinde. Und das möchte ich Ihnen einmal sagen. Auch wir als Glieder der Leibesgemeinde leben von den Segnungen der Väter Israels. Das ganze Wort Gottes ist geschrieben von Juden oder Israeliten. Und Lukas war auch kein Heide, sondern war ein Proselyt, wahrscheinlich einer aus den zehn Stämmen, der sich der Synagoge wieder angeschlossen hatte. Alles Leute aus dem Volke Israel. Und selbst Jesus, hören Sie es und staunen Sie, Jesus, der Messias, war Jude. Das hat jetzt sogar der Papst erkannt und hat es in einer Enzyklika demonstrativ gesagt. Es hat ja lange gedauert, bis die katholische Kirche das begriffen hat. Eingepflanzt in den Ölbaum, da möchte ich Ihnen doch einmal zu diesem Öl und Brot, das uns zugekommen ist von Israel her, zwei Stellen lesen, Römer 3, 2. Was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Wir würden sagen, gar keiner. Paulus sagt viel, in jeder Beziehung. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was denn, wenn einige nicht geglaubt haben, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Das Wort Gottes ist ihnen anvertraut. Und dann schlagen wir noch hinüber zu Kapitel 9, Vers 4 bis 5. Und da werden wir noch mehr erfahren, was uns durch den edlen Ölbaum zugewachsen ist oder im anderen Bilde durch die Witwe Israel an kümmerlichem Rest des Öles und des Brotes in die Hände gegeben ist. Da sagt Paulus von seinen Brüdern, seinen Verwandten nach dem Fleische, welche Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, also der Gottesdienst und die Verheißung, deren die Väter sind und aus welchen dem Fleische nach der Messias ist, welcher über allem ist, Gott gesegnet in die Äonen. Amen. Aus ihnen, der Messias, aus der Reihe der Väter. Diese Gabe ist uns weitergegeben worden, der Gemeinde, die eines Tages entrückt werden soll. Und zwar wird uns diese Gabe gegeben bis zum Tage, da es wieder regnet. Aber zunächst einmal möchte ich Sprüche 11 lesen über diese Weitergabe der Segnungen Israels, Sprüche 11, Vers 24 bis 26. Da ist einer, der ausstreut, und er bekommt noch mehr, und einer, der mehr spart als recht ist, und es ist nur zum Mangel. Die segnende Seele wird reichlich gesättigt, und der Tränkende wird auch selbst getränkt. Das hat die Witwe zu Zarpat erfahren. Und das wird auch Israel erfahren. Der Segen wird zurückfließen. Bis zum Tage des Regens hält diese Speisung vor. Und auch dazu ein ganz kostbares Wort aus Jakobus 5 von Vers 7 an. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht des Landes, nicht der Erde, des Landes, und hat Geduld ihretwegen, bis es, das Land, den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Also hier ist der Tag des Regens geschaut. Einmal als Frühregen des Heiligen Geistes über dem Lande Israel. Und wann ergoss sich dieser Frühregen? Zu Pfingsten. Und einmal als Spätregen des Heiligen Geistes, so wie er in Joel 2 geweissagt ist. Wir werden dann noch diese Stelle lesen. Der Spätregen des Geistes, der nicht der Gemeinde verheißen ist, sondern dem erneuerten Volke Israel. Damit möchte ich diesen ersten Gedanken abschließen. Nun zurück zu Elia. Ehe er seinen Nachfolger Elisa erwählte, hatte er das großartige Erlebnis, das uns unser Bruder vorhin aus den Schriften vorgelesen hat. Was war das für eine Höhle, zu der er sich geflüchtet hat, als er in seiner prophetischen Mission zusammengebrochen war und als er ausrief, ich bin nicht besser als meine Väter, die Propheten. Nimm nun, Herr, meine Seele von mir. Es hat alles keinen Sinn, es hat alles keinen Zweck. Und dann geht er in der Kraft der Speise des Engels bis zu jener Höhle am Berge Horeb. 40 Tage und 40 Nächte wandert er in der Kraft dieser Speise. Und es ist jene Höhle der Offenbarung, in der einstmals Moses gestanden hat, als Jahwe an ihm vorüberging in seiner Herrlichkeit und als der Herr seine 13 Würdenamen ausrief. In eben diese Höhle der Offenbarung geht auch Elias, an den Ursprungsort der Offenbarung. Und was er dort empfängt, ist eine heilsgeschichtliche Schau, eine Lösung des großen Rätsels der Geschichte Israels. Und das war dringend notwendig für seinen prophetischen Dienst. Worin bestand diese Lösung? Da kommen zunächst einmal Dinge, die er ganz genau kennt. Er, der Prophet des Gerichtes. Da Da kommt der Sturmwind, der vor dem Herrn einhergeht und der die Felsen zerreißt. Da kommt das Erdbeben, das die Berge zerschmettert. Da geht vor seinem Angesicht eine Feuerwand vorüber. Und jedes Mal heißt es, aber Jehova, der Herr, war nicht im Wind, war nicht im Erdbeben, war nicht im Feuer. Das kennt Elias, die Vorboten der Offenbarung Gottes im Gericht. Denn Sturmwind, Erdbeben und Feuer sind Elemente seines Gerichtes. Und er weiß, Israel wird diesen Weg gehen müssen. Das abgefallene Israel. Aber dann auf einmal kommt der Ton eines verschwebenden Schweigens. So übersetzt es Buber. Der Ton eines verschwebenden Schweigens. Und da weiß Elias auf einmal, es ist der Herr, der fällt auf sein Angesicht. Und da weiß er auf einmal, durch die Gerichte hindurch wird ganz Israel am Ende der Zeiten in die Gnade und in das Erbarmen und in die Liebe des lebendigen Gottes hineingeführt. Und das genügt ihm. Prophetische Offenbarung. Ich darf Ihnen das auch einmal sagen. Nach dem großen Geschehen der Reformation war es hernach eins der bedeutendsten Ereignisse des Pietismus, als im vorigen Jahrhundert das prophetische Wort wieder auf den Leuchter gestellt worden ist, als eine Lampe, die da leuchtet an einem dunklen Ort, als die Bedeutung Israels und die schließliche Errettung Israels von Brüdern wieder bekannt und offenbart wurde und als die Liebesziele Gottes und sein Heilsplan prophetisch dargestellt worden sind. Und es war nicht nur Professor Ströder, sondern es waren viele andere, auch in den angelsächsischen Ländern. Da kam es auf einmal wieder hoch, was Jahrhunderte verschollen war und was auch die Reformatoren kaum gewusst haben. Auch das Zeugnis von dem kommenden Reich des Messias. Was tut nun Elias? Unmittelbar darauf erwählt er im Auftrag Gottes seinen Nachfolger Elisa. Elisa heißt zu Deutsch, mein Gott ist Errettung oder mein Gott ist Heil. Er ist der Sohn Safats und Safat bedeutet Richter, ist Gott. Ich möchte Ihnen lesen 1. Könige 19, Vers 16. Und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel Mehola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwerte Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwerte Jehus entrinnt, den wird Elisa töten. Und dann noch Vers 19 bis 21 aus Kapitel 19. Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Safats, welcher gerade pflügte, mit 12 Jochrindern vor sich her. Und er war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel auf ihn. Es ist der Prophetenmantel, das Zeichen seines Prophetentums. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, so will ich dir nachfolgen. Und er sprach zu ihm, geh, kehre zurück. Bedenke, was ich dir getan habe. Und er kehrte von ihm zurück und nahm das Joch Rinder und schlachtete es. Und mit dem Geschirr der Rinder kochte er das Fleisch derselben und gab es den Leuten und sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Er wurde also Prophetenschüler. Und da dürfen wir nun schauen in Elias die Entrückungsgemeinde. Die Gemeinde in der Gegenwart, die Gemeinde der Erstlinge aus allen Völkern, die ihrer Entrückung entgegengeht und dann ihr nachfolgend das erweckte Israel. Die Messias-Gemeinde aus Israel und in Israel und eines Tages auch das erweckte orthodoxe Israel. Auch das wird geschehen in der Endzeit. Und wir leben ja in einer Zeit, wo dieses schon begonnen hat. Es gibt etwa 5000 messiasgläubige Juden in Israel. So schätzt man. Man kann es nicht genau ermitteln. Aber dann müssen Sie noch eines wissen. In der Welt, sonderlich in den USA, gibt es 350.000 Juden, die sich bereits heute zum Glauben an den Messias Jesus bekennen. Und was glauben Sie, was geschehen wird, wenn auch eines Tages die Verfolgung in den USA und der Druck in den USA kommen wird und diese Juden auch aus den USA hinausgetrieben werden, in das Land der Väter und dann den Glauben mitbringen? Elias und Elisa. Prinzipiell wurde der Prophetenmantel Elias über Elisa geworfen, als Zeichen dafür, dass er nun auch Prophet werden solle, an der Statt des Elias. Das heißt nun nicht, dass wir den Messiasgläubigen unsere Traditionen überstülpen, dass sie also Lutheraner werden oder Baptisten oder Charismatiker oder Reformierte. Davon sollten wir die Finger lassen. Und wir sollten auch unsere Gaben an die Messiasgemeinde nicht mit solchen Prägungen verbinden. Ein Gläubiger in Israel ist und bleibt Jude und er muss Jude bleiben, der das Gesetz hält im Glauben an den Erfüller des Gesetzes, an Jeshua HaMashiach, Jesus, den Messias. Es sind also nicht die Traditionsformen, sondern dieser Mantel, dieser prophetische Mantel stellt die Lebenserweise der Gemeinde dar, das Zeugnis der Gemeinde, die Geistesgaben der Gemeinde. Das, was die Apostel und Propheten des Neuen Bundes in prophetischen Schriften niedergelegt haben. Und in Römer 16, 26 bezeichnet der Apostel Paulus selbst seine Briefe und die Briefe aller anderen Apostel als prophetische Schriften. Es ist Prophetentum, das die Gemeinde an Israel weitergibt. Und das ist wichtig in unserer Zeit, damit diese messiasgläubigen Juden nicht in der Weise Zeugnis geben und evangelisieren, wie wir es hier machen, sondern wieder hingeführt werden zum prophetischen Zeugnis. Das ist es, was ein orthodoxer Jude annimmt, wofür er vorgebildet ist, vorgeprägt. Der prinzipielle Mantelwurf. Und nun möchte ich Ihnen einen Hinweis geben, und das ist außerordentlich wichtig. Diese beiden, Elias der Prophet und Elisa sein Nachfolger, der Prophetenschüler, wirken noch 9 Jahre gemeinsam. 9 Jahre vergehen noch, bis Elisa die Entrückung seines Lehrers und Vaters Elias miterlebt. Und da komme ich wieder zum Bilde des Stafettenläufers, das wir gestern schon einmal verwendet haben, wenn der Läufer mit dem Staffelholz dieses Holz abgegeben hat an den nächsten Läufer, dann läuft er noch eine ganze Weile mit ihm mit, damit das Tempo nicht verzögert wird. Sie laufen noch eine Weile gemeinsam. So geht heute die Gemeinde der Erstlinge ihrer Vollendung entgegen, ihrem Pleroma, ihrem Ziel der Entrückung. Aber in Israel sind die Dinge schon wieder ins Laufen gekommen. Schon beginnen die Erweisungen des Geistes und der Kraft und des Wortes Gottes. Und deshalb hat Dr. Schorsch Kahn gesagt, es ist nicht ganz richtig, wenn ihr Brüder immer wieder sagt, solange die Gemeinde noch nicht entrückt und vollendet ist, kann man keine Zeiten Gottes von der Zeitenuhr seiner Heilsgeschichte ablesen. Erst nach der Entrückung der Gemeinde kann es wieder um Zeichen und Zeiten gehen. Weil beide nebeneinander herlaufen, spätestens ab dem Jahre 1948. Deshalb gilt es, dass heute die Zeichen der Zeit in besonderer Weise zu uns sprechen. Ja, dass sogar die Zeiten für uns eine Bedeutung haben. Wenn der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 5 sagt, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, dann meint er nicht, dass wir uns mit den Zeiten und Zeitpunkten überhaupt nicht beschäftigen sollten. Nebenbei gesagt, sagt er dieses im Zusammenhang mit dem Bericht von der Entrückung. Er sagt nicht, das geht euch nichts an, sondern weil er sie mündlich unterwiesen hat in diesen endzeitlichen prophetischen Betrachtungen. Deshalb sagt er, nun brauche ich euch dieses nicht noch einmal zu schreiben. Ihr habt nicht nötig, dass euch dieses geschrieben werde. Sie sind aber belehrt. Und dann bringt er aus seiner mündlichen Belehrung einen Punkt noch einmal heraus, den er für besonders wichtig hält, offensichtlich auch für die Zeit der Vollendung und Entrückung der Gemeinde und der Auferstehung der Toten in Christo. Denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Sehen Sie, und das sollten wir nicht legen auf die Nationen dieser Welt. Sie, das sind die Söhne Israels. Israel ist der Zeiger an der Zeitenuhr Gottes, an der heilsgeschichtlichen Uhr Gottes, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Vormals hieß es Land für Frieden. Seit Netanjahu Ministerpräsident ist, heißt es Frieden und Sicherheit. Ich möchte nur die Frage stellen, ob dieses nicht im Blickpunkt des Apostels Paulus stand. Dann allerdings wären wir nahe an der Zeit. Also noch eine Zeit laufen Elias und Elisa gemeinsam und tun einen gemeinsamen Dienst. Und so dürfen wir auch heute unsere Brüder und Schwestern in Israel und in den Messiasgemeinden unterstützen in ihrer Arbeit und ihnen die Hände füllen, weil sie ja Frühfeigen sind am Feigenbaume Israel oder am Feigenbaume Juda, kann man auch sagen. Die Spätfeigen kommen später. Das ist die wahre Ernte und die eigentliche Ernte. Aber wir freuen uns schon an den Pikudim, an den Frühfeigen, denn wer des Feigenbaumes wartet, der wird auch schließlich und endlich seine Frucht essen. So heißt es in den Sprüchen. In dieser Zeit, da Elias und Elisa noch gemeinsam wirkten, hatten sie auch jenes Geschehnis miteinander erlebt, wo der König Ahab von Naboth gefordert hat, er möge ihm seinen Weinberg geben. Und er würde ihm an einer anderen Stelle dafür ein anderes Stück Landes geben. Naboth, zu Deutsch der Edle, der Spross aus der Höhe. Aber dieser Naboth hat gesagt, ich werde dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Nicht für ein anderes Feld, den Weinberg. Und er ist dann schließlich durch falsche Zeugen und durch das Weib Isabel zu Tode gekommen, wie später Jesus. Hier werde ich erinnert an 1897, jenen ersten zionistischen Weltkongress in Basel. Basileia heißt das Königtum. Vor 100 Jahren, das feiern heute die Juden, da ging es auch darum, gib uns doch den Weinberg. Es war die große Versuchung, weil die Engländer ihnen vorgeschlagen haben, sie könnten nach Tansania in Afrika gehen oder nach Madagaskar und sich auf Madagaskar ansiedeln. Und als Theodor Herzl diese Pläne ausgebreitet hat, erhob sich unter den Juden ein großes Geschrei. Und man muss das einmal gesehen haben, wenn orthodoxe Juden klagen, Buße tun, schreien. Und Herzl konnte sie nur beruhigen mit einem Wort aus dem Psalmen, Psalm 137, Vers 3, denn die uns gefangen weggeführt hatten, forderten da selbst von uns die Worte eines Liedes und die uns Wehklagen machten, Freude, singt uns doch eins von den Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied Jehovas singen auf fremder Erde, wenn ich deiner vergesse, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Und da waren die Jehudim, die Juden, im Kongresssaal in Basel auf einmal wieder still. Und Herzl bekannte sich nachdrücklich zum Land der Väter. Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und das, was er dann in sein Tagebuch schrieb, es mag vielen wie ein Märchen klingen, aber spätestens in 50 Jahren wird es erfüllt sein. Dann werden wir im Lande der Väter siedeln dürfen. Geschah. 50 Jahre später wurde der Staat Israel gegründet. Nun möchte ich noch einen anderen wichtigen Gedanken Ihnen ausbreiten, und zwar ist das der letzte gemeinsame Weg von Elias und Elisa vor seiner Entrückung. Der letzte gemeinsame Weg nach den 9 gemeinsamen Dienstjahren. Ich erinnere mich noch an die tiefe Bewegung, die ich hatte, als ich mit Bruder Wolfgang Kernchen, Willi Schirmacher im Krankenhaus auf der Langensteinbacher Höhe ein letztes Mal besuchte. Und als er uns sagte, es ist hart und bitter, dass ich auf diese Weise davon muss. Aber Brüder, habt kein Mitleid mit mir. Mitleid macht schwach. Das war typisch für Willi Schirmacher. Und dann haben wir mit ihm geredet und er mit uns. Und dann habe ich auch mit ihm gebetet. Er stand mir ja sehr nahe. Er ist es auch gewesen, der mich in den Dienst eingeführt hat. Und ich erinnere mich noch heute, ich habe mit Weinen gebetet. Und so war dieser Weg des Elias mit seinem väterlichen Propheten, dieser letzte gemeinsame Weg, tief bewegend. Lesen wir einmal 2. Könige 2, Vers 1 bis 8. Und es geschah, als Jehova den Elias im Sturmwind gen Himmel auffahren ließ, da gingen Elia und Elisa von Gilgal hinweg. Gilgal, zu Deutsch die Abwälzung, ein Bild für Golgatha und die Abwälzung der Sünde auf Golgatha. Und Elias sprach zu Elisa, bleibe doch hier, denn Jehova hat mich bis nach Bethel gesandt. Und Elisa sprach, so wahr Jehova lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse, dann möge ich gerichtet und verflucht werden. Das ist ein Schwur. Und sie gingen nach Bethel hinab, von Gilgal nach Bethel. Bethel, Haus Gottes. Da kamen die Söhne der Propheten, die Schüler der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass Jehova heute deinen Herrn über deinem Haupte hinwegnehmen wird? Woher haben sie das gewusst? Und er sprach, auch ich weiß es, schweiget, schweiget, das soll niemand wissen, außer dass ihr es wisset und ich. Und Elias sprach zu ihm, Elisa, bleibe doch hier, denn Jehova hat mich nach Jericho gesandt. Aber er sprach, so wahr Jehova lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho, Duftort oder Balsamstaude. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass Jehova heute deinen Herrn über deinem Haupte hinwegnehmen wird? Und er sprach, auch ich weiß es, schweiget. Kein Wort davon. Das muss der Weltöffentlichkeit verborgen bleiben. Und Elias sprach zu ihm, bleibe doch hier, denn Jehova hat mich an den Jordan gesandt, an den Todesstrom. Aber er sprach, so wahr Jehova lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Ach, wenn sie das Wort Gottes in einer heiligen Zusammenschau lesen, dann werden sie hier erinnert an den gemeinsamen Weg Abrahams mit seinem Sohne Isaak zum Moria, wo es auch heißt, zweimal in 1. Mose 22, und es gingen die beiden miteinander. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen hin und stellten sich gegenüber von Ferne, und sie beide traten an den Jordan. Da nahm Elias seinen Mantel, seinen Prophetenmantel, und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es zerteilte sich dahin und dorthin, und sie gingen beide hinüber auf dem Trockenen. Der Jordan trocknet aus zum Hindurchgehen. Die Wasser des Todesstromes sollen Elias nicht berühren, so wie einmal die letzte Generation der Christen auf Erden unberührt vom Tode hinweggenommen wird, so dass unser sterblicher, verweslicher, schwacher, von Sünde und Krankheit gezeichneter Leib unmittelbar verwandelt wird durch die Kraft des Herrn Jesus in die Gleichheit der Herrlichkeit seines Leibes. Kein Wasser wird uns berühren. Trocken gehen wir hindurch durch den Jordan, wenn wir dieses erleben werden. Die Söhne der Propheten kündigten die Entrückung an. Und da möchte ich Sie an eines erinnern, das ich gestern leider nicht mehr ausführen konnte. Nämlich in 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17. Dort heißt es, denn er, der Herr selbst oder der Herr persönlich, wird während eines Feldherrenrufes, während der Stimme eines Fürstenengels und während die Gottesposaune erschallt, herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, gemeinsam mit ihnen hinweggerafft werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. zuerst danach. Zuerst die Auferstehung der Toten in Christo. Eine ganze Weile danach die Entrückung der letzten Generation. Da können Minuten dazwischen liegen? Wahrscheinlich nicht. Stunden? Tage? Vielleicht sogar Wochen? Wir wissen es nicht. Und es gibt in der Heiligen Schrift ein Denkmodell für das, was da geschehen könnte. Und zwar jene eigenartige Stelle in Matthäus 27, 51 bis 53, die ja einen prophetischen Sinn haben muss. Dort heißt es, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss beim Tode des Herrn Jesus in zwei Stücke von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Totengrüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen des alten Bundes wurden auferweckt und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Totengrüften und gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen. Es sind Heilige aus jener Gruppe von Hebräer 11. Wir wissen noch nicht einmal, wer dabei war. Und diese Heiligen sind dann mit dem Herrn Jesus in der Wolke der Zeugen zum Himmel aufgefahren, weshalb die Wolke der Zeugen unmittelbar an Hebräer 11 anschließt. Aber in der Zwischenzeit, in den 40 Tagen zwischen der Auferstehung Jesu und seiner Himmelfahrt, erschienen sie in Jerusalem vielen Glaubenden. Nicht den Ungläubigen, nicht dem Kaiphas, auch nicht dem Pilatus, sondern den Glaubenden. Was möge das gewesen sein? Und so könnte ich mir denken, ich will das aber nur im Konjunktiv sagen, dass zwischen der Auferstehung der Toten in Christo und der Entrückung derer, die übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, ein ähnliches Geschehen liegt. Dass vielleicht dann Brüder uns erscheinen im Auftrag Jesu und uns ermahnen, dass wir die Dinge ordnen und uns auf seinen Tag zurüsten. Dann werden wir aber wissen, dass dieses Gottgesandte sind und keine falschen Geister und Dämonen in Lichtesgestalt, wenn dies so ist. Aber auch dann liegt über allem ein Geheimnis. Die Entrückung der Gemeinde wird von der Welt nicht geschaut werden. Und deshalb heißt es, schweiget. Es wird den Propheten von Bethel gesagt und den Propheten von Jericho. Ihr wisst es, wie ich es weiß. Schweiget. Und so kann es durchaus sein, dass das erweckte Israel in jenen Tagen etwas von der Vollendung und Entrückung der Gemeinde verspürt und weiß, auch wenn manche von ihnen zurückbleiben. Und da werden sie dann eine letzte Gabe empfangen. Und dazu möchte ich jetzt noch lesen 2. Könige 2. Und ich bin ganz stolz darauf, dass ich es mit einer Stunde schaffe. Ich hoffe es jedenfalls. Es wäre noch vieles zu sagen. Die letzte Gabe. 2. Könige 2, 9 bis 15. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren über den Jordan, da sprach Elias zu Elisa, begehre, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Das hätte mir mal Karl Geier sagen sollen oder Robert Schad oder einer der Brüder. Und Elisa sprach, so möge mir doch ein doppeltes von deinem Geiste werden. Er ist gar nicht bescheiden. Und es ist wirklich so, wenn Sie das einmal in der Schrift nachlesen, Elias hat 8 Wunder getan, Elisa 16 Wunder. Wirklich das Doppelte. Möge mir doch ein Doppeltes von deinem Geiste werden. Ach ja, das ist etwas Wunderbares, eine solche Bitte. Der König Salomo hatte auch einmal eine Bitte frei. Und da hat er nicht gebetet um viel Geld und viele Frauen und Macht und Kriegsglück, sondern um Weisheit von Jehova. Und der Herr sagt, du sollst sie haben. Weisheit wie der Sand am Meer, und alles andere werde ich dir extra noch obendrein geben. Karl Geyer hat einmal gesagt, mit der Glückseligkeit des für ihn fruchtbar Seins ist keine Erdenwonne zu vergleichen. Und das ist wahr. Und deshalb ist das eine gute Bitte. Möge mir doch ein Doppeltes von deinem Geiste werden. Und er sprach, du hast Schweres begehrt. Wenn du mich sehen wirst, wann ich von dir genommen werde, dann soll dir also geschehen. Wenn aber nicht, so wird es dir nicht geschehen. Stelle ihnen die Frage, wird es Augenzeugen von der Entrückung der Gemeinde geben? Wenn überhaupt, dann im erweckten Israel, mit dem wir heute noch gemeinsam gehen. Und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten. Siehe, da kam ein Wagen von Feuer und Rosse von Feuer, welche sie beide voneinander trennten. Und Elias fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Hier ist die himmlische Armee unterwegs. Wir hörten gestern von der Stimme des Fürstenengels Michael, von dem Kommandoruf, von dem Schofar Gottes bei der Entrückung der Gemeinde. Und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in 2 Stücke. Und er hob den Mantel des Elias auf, der von ihm herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Er bekommt also den Prophetenmantel des Elias und damit das Doppelte seines prophetischen Geistes. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug auf das Wasser und sprach, wo ist Jehova, der Gott des Elias? Auch er schlug auf das Wasser und es zerteilte sich dahin und dorthin, und Elisa ging hinüber. Das Doppelte des prophetischen Geistes. Wenn du mich sehen wirst, ich möchte dazu lesen Joel 2, eine Stelle, die immer und immer wieder falsch gedeutet wird. Und zwar wird sie gedeutet auf die Gegenwart der Gemeinde. Und es wird immer wieder gesagt, die Gemeinde wird noch einmal eine zweite Feuertaufe und Geistestaufe erleben mit Wundern und Zeichen und so weiter. Und dann zitiert man Joel 2. Zumindest in Joel 2 ist dieses nicht geschrieben. Dort heißt es in Vers 26b, und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden. Und ihr werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich Jehova euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne, also die Söhne Israels, in den letzten Tagen, und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Das gilt nicht der Gemeinde. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Was sind das für Tage? Und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag Jehovas kommt, der große und furchtbare. Und dann heißt es, auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Das ist das Doppelte des Geistes. Dann auch mit Zeichen und Wundern, mit Prophetie, mit Heilungen und mit Machttaten und Visionen. Dies wird dann Israel gegeben werden im Bilde des Elisa, auf den der Prophetenmantel des Elias fiel. Das letzte Gedenkzeichen des entrückten Gottesmannes. Wenn du mich sehen wirst, wird es geschehen. Ich darf noch einen Hinweis geben. Mich hat gestern ein Bruder gefragt. Ich konnte ihn leider nicht mehr antworten, weil es eilte. Ob denn die Begleiterscheinungen, die bei der Entrückung genannt werden, nämlich die Stimme des Fürstenengels, der laute Kommandoruf, der Schofar Gottes, der letzte Schofar oder die letzte Posaune, ob dieses wirklich Dinge seien, die auch Israel betreffen. So habe ich es ja gestern gedeutet, dass hier parallele Ereignisse sind, dass während die Gemeinde entrückt und vollendet wird, unter diesen Zeichen, Dinge laufen, auch zugunsten Israels, durch den Fürstenengel Michael und seine Heere. Der Bruder meinte, das kann doch Paulus nicht gemeint haben. Oh doch, er hatte zwei Brennpunkte seiner ganzen Theologie. Einmal Glaubensgehorsam unter allen Völkern, die Gemeinde der Erstlinge. Und das andere, dass ganz Israel errettet werde. Lesen Sie doch einmal Römer 9 bis 11, dass dieser Apostel selbst verflucht sein wollte von Jesus hinweg, wenn er dadurch nur einige von seinen Brüdern nach dem Fleisch erretten könnte. Und deshalb hat er die ganze Eschatologie, das ganze endzeitliche Geschehen geschaut als Prophet und sieht die Entrückung und Vollendung der Gemeinde eingeordnet. Es besteht ein, jetzt sage ich Ihnen ein Fremdwort, ein Kausalnexus zwischen der Vollendung der Gemeinde und dem Eingreifen Gottes zugunsten seines Volkes Israel. Es besteht eine enge Verbindung zwischen der Entrückung Elias, dem Herabfallen seines Prophetenmantels und der Ausrüstung Elisas mit dem Doppelten seines Geistes. Und das wird uns aufs Klarste gesagt in Römer 11, 25 bis 26. Wir haben die Stelle gestern schon gelesen, aber wir wollen sie noch einmal hören, denn der Heilige Geist will ja, dass wir zu einer geistgewirkten Zusammenschau der biblischen Zeugnisse kommen. Denn wir sollen ja Gott lieben von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft, mit all unserem Denken und dann kommt ein wichtiges Wort, aus ganzem Verständnis. Und da steht im Griechischen Synaisis. Und das heißt aus ganzer Zusammenschau. Das schenke uns doch der Heilige Geist, der in das Ganze der Wahrheit hineinleiten will, dass die Offenbarungen Gottes sich zusammenfügen für uns und dass wir zu jener geistgewirkten Zusammenschau des Wortes gelangen. Auch in diesem Wort aus Römer 11, 25 bis 26. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst klug dünket. Nämlich, dass Verblendung Israel zum Teil widerfahren ist. Wie lange? Wie lange? Bis die Vollzahl der Nationen in die Herrlichkeit eingegangen sein wird.
Was bedeutet das? Sobald die Vollzahl aus den Nationen, die Gemeinde der Erstlinge aus Juden und Heiden, vollendet ist, wird die Decke vom Herzen Israels hinweggenommen, wird die Verblendung und Verstockung Israels aufhören. Dann beginnt Leben aus den Toten. Wenn ihr Wegwerfen des Messias Heil für die Völker bedeutete, sagt Paulus, was wird ihr annehmen, anderes sein als geradezu Leben aus den Toten? Und das wird sein. Der Prophetenmantel bleibt zurück. Gestatten Sie das Bild aus der Natur. Und ich habe es schon manchmal in Filmen gesehen und den Kindern in der Schule gezeigt. Wenn ein Schmetterling nach langer Reife in der Puppe sich entwickelt hat, aus einer hässlichen Raupe schließlich ein schöner Schmetterling geworden ist, dann kommt der Tag, wo die Horn- und Chitinhülle der Puppe zerplatzt und das neue Lebewesen total verwandelt, nicht mehr wiederzuerkennen, in herrlicher Schönheit und Pracht herauskommt, seine Flügel entfaltet, eine Weile Blut in die Gefäße der Flügel pumpt und dann schließlich davonfliegt. Aber die Puppe, die Chitinhülle, bleibt hängen. Der Prophetenmantel bleibt zurück. Das Dienstkleid derer, die sich gemüht haben für den lebendigen Gott, die oft müde geworden sind im Dienst, die oftmals verzagt haben, die manchmal mit Elias auch unter dem Ginsterbusch saßen und gesagt haben, ach Herr, was soll das Ganze noch? Nimm meine Seele von mir. Der Prophetenmantel bleibt zurück und mit ihm Verwesung, Unehre, Schwachheit, Tod und Sünde.